ARD Sounds.
10 Millionen. 10 Millionen Euro. So viel Geld verlieren die deutschen Getreidebauern seit Ende Juni. Und zwar 10 Millionen pro Tag. Einfach, weil es so heiß ist. Die Zahl kommt vom Deutschen Raiffeisenverband, einem der großen Zahlensammler im Agrarsektor. Und damit ist es ja nicht getan. Wir hören von Viehbauern, die ihre Tiere vorzeitig schlachten, weil sie kein Futter mehr haben. Wir sehen verzweifelte Hilferufe in sozialen Netzwerken, weil schon jetzt das Heu knapp wird. Und wir lesen von Herbsternten wie Kartoffeln, Soja, Mais, die einfach auf den Feldern vertrocknet sind. Genau damit beschäftigen wir uns heute im Plus-Minus-Podcast. Was diese Verluste mit den Preisen für unsere Lebensmittel machen, und zwar dieses Jahr, aber auch in den kommenden Jahren. Das klären wir. Ich bin David Alf.
Und ich bin Julia Schuster. Das ist der Plus-Minus-Podcast, immer zuerst in ARD Sounds. Wir haben das eine Wirtschaftsthema, das morgen euren Alltag verändert.
Wir machen den Realitätscheck. Was macht diese eine Wirtschaftsmeldung, die gerade rauf und runter läuft, konkret mit unserem Alltag? Wir sprechen mit den besten Experten und wir sagen euch klar, was das für euer Geld und für euer Leben bedeutet. Kein Weichspülen, dafür ein klares Plus, ein klares Minus und ein konkretes Takeaway für eure Woche. Übrigens, für alle, die sich über die neue Stimme wundern, meine Kollegin Anna Planken ist heute nicht da. In genau solchen Fällen springt Julia Schuster ein. Sie ist Wirtschaftsjournalistin beim Bayerischen Rundfunk. Schön, dass du wieder da bist, Julia.
Ich freue mich auch, dass ich da sein darf, David. Und ich freue mich auch sehr auf das Thema, das du heute mitgebracht hast. Ein, finde ich, absolut wichtiges Thema. Also Hitze beschäftigt uns ja alle, natürlich auch im Bereich Lebensmittel. Am Dienstag, da hat der Bauernverband nämlich verkündet, dass die Ernte dieses Jahr historisch schlecht ausfällt.
Ja, gefühlt höre ich das nicht zum ersten Mal vom Bauernverband, gefühlt eher ständig, aber klar, also dass dieses Wetter diesen Sommer besonders ist, besonders extrem, das fällt uns allen auf. Trotzdem wollen wir im Plus-Minus-Podcast da mal ganz nüchtern drauf blicken. Ist das Panikmache vom Bauernverband oder haben wir ein echtes Problem?
Also wenn es nach den Landwirten geht, dann ist die Antwort wahrscheinlich ziemlich eindeutig.
Das stimmt, zumindest wenn es nach diesem schwäbischen Landwirt geht, bei dem der SWR war.
Die Weiden sind einfach leer. Da sind wir jetzt in der glücklichen Lage, dass wir noch Mais kaufen konnten von einem Bekannten, der noch relativ schön dasteht. Den häckseln wir jetzt jeden Tag und füttern den noch zu. Plus Heu und Silage, sprich das, was wir eigentlich im Winter füttern müssen, brauchen wir halt jetzt schon. Und Winterfutter wird dann wahrscheinlich auch eng werden.
Ja, schon heftig. Also ich habe mitbekommen, dass Bayern und Baden-Württemberg für Biobauern sogar den Katastrophenfall ausgerufen haben. Also das heißt, die dürfen jetzt auch unter bestimmten Umständen konventionelles Futter zugeben.
Der deutsche Agrarsektor macht beim BIP gerade mal 1% aus. Aber, und das finde ich richtig krass, Deutschland liefert rund 13% der EU-weiten Agrarproduktion. Also Getreide, Milch, Fleisch. Und gehört damit zu den Top 3 in Europa. Und genau da steckt eine eigentlich gute Nachricht drin. Es müssen relativ wenige Menschen was ändern, um sehr vielen Menschen langfristig die Lebensgrundlage abzusichern. Deshalb widmen wir uns heute mit Blick auf die Erntezeit diesem Aspekt des Klimawandels und nicht den tausend anderen, die auch noch möglich wären.
Die Wirtschaftsfrage der Woche.
Genau, dieses Spannungsfeld schauen wir uns an. Wie sehr gefährdet die Hitze unsere Lebensmittel? Und was bedeutet das für Preise und Versorgung in den nächsten Jahren? Wir von Plus Minus hinterfragen, was wirklich dahinter steckt und bringen es für euch auf den Punkt.
Gut, David, also wenn ich es mir aussuchen darf, dann möchte ich erst mit den guten Nachrichten von dir beginnen. Von den schlechten, da haben wir ja schon genug. Heißester Juni seit Beginn der Aufzeichnungen, kaum noch befahrbare Wasserstraßen, Bewässerungsverbote, Hitzetote. Also mir fällt es ein bisschen schwer zu glauben, dass du heute auch gute Nachrichten dabei hast.
Ja, also man muss ein bisschen graben, aber dann findet man schon welche. Und das passt perfekt zur ersten guten Nachricht. Auch da muss ich eine nicht ganz so gute Nachricht vorwegnehmen. Selbst wenn es bis zum Herbst durchregnen würde, die Sommer- und die Herbsternten rettet das nicht mehr. Oder wie der Bauernpräsident Ruckwied am Dienstag gesagt hat, da sind die Messen gelesen. Und trotzdem, die Lebensmittelpreise, das ist die gute Nachricht, dürften dieses Jahr erstmal nicht nennenswert steigen.
Das wäre tatsächlich mal eine gute Nachricht, sie erschließt sich mir aber noch nicht ganz. Denn ich habe ja gelernt, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Gilt das nicht mehr?
Doch, das gilt. Aber das Angebot, das wir aktuell mit verhältnismäßig normalen Preisen zahlen, das stammt weitestgehend noch gar nicht aus der Hitze- und Dürrephase. Wir hatten nämlich Glück. Das Frühjahr war mild und regnerisch. Es gab also vor der Hitze genügend Pflanzen auf den Feldern. und deshalb konnte trotz Hitze noch genügend Getreide für unseren Eigenbedarf in Deutschland geerntet werden. Etwas mehr sogar, so rechnet es der Getreidemarktexperte des Raiffeisenverbands vor, Guido Sedler.
Wir gehen davon aus, dass sie keine nennenswerten Auswirkungen auf die Verbraucherpreise haben. Warum? Wir rechnen mit einer Ernte von 40,6 Millionen Tonnen Getreide. Wir haben einen Inlandsverbrauch um die 40 Millionen Tonnen. Das heißt, es geht rechnerisch auf.
Rechnerisch klingt für mich irgendwie so nach einem Aber, oder?
Ja, da stecken sogar zwei Abers drin. Das erste Aber meint, dass unser Getreide nicht nur zum Eigenverbrauch da ist, denn auf dem Weltmarkt ist Getreide knapper geworden, unter anderem wegen des Russland-Ukraine-Kriegs. Es lohnt sich also finanziell sehr, Getreide für den Handel übrig zu haben. Wir nutzen es nicht nur für den Inlandsverbrauch, von dem er gerade gesprochen hat.
Verstehe. Und das zweite Aber?
Das heißt noch. Noch geht es rein rechnerisch auf. Jetzt, also dieses Jahr. Aber wenn das so bleibt, mit der Hitze und den vielen Verlusten auf unseren Feldern, dann bekommen auch wir mittelfristig ernstzunehmende Versorgungsengpässe.
Das hätte ich gern ein bisschen genauer von dir, David. Also was sind die tatsächlichen Kapazitäten? Kann Deutschland sich überhaupt autark ernähren?
Tatsächlich sogar erstaunlich gut. Wie stehst du so zu Pommes, Schnitzel und Brot?
Da muss ich dir ein kleines Geständnis machen, David. Ich bin nämlich eigentlich Vegetarierin.
Ja?
Aber ich liebe einfach Schnitzel und Pommes. Da mache ich eine Ausnahme.
Ah ja, da bist du perfekt aufgestellt, weil da musst du dir eigentlich, was Deutschlands Versorgung angeht und Produktion vor allem, keine Sorgen machen. Das gibt es en masse. Das Bundeszentrum für Landwirtschaft, kurz BZL, das sammelt belastbare Zahlen rund um die Landwirtschaft. Und die sagen, der Selbstversorgungsgrad Deutschlands liegt bei über 80%. Soll heißen, selbst wenn plötzlich sämtliche Handelsrouten abgeschnitten werden und Deutschland auf sich allein gestellt wäre, könnten immer noch 80% der benötigten Lebensmittel von hier und für hier produziert werden. Die genauen Zahlen haben wir für euch in den Shownotes verlinkt, aber wie gesagt, Pommes, Schnitzel, Brot, das wäre auf jeden Fall da.
Gut, und beim Getreide, da haben wir es ja auch gerade gehört von dem Getreidemarktexperten. Da liegt der Selbstversorgungsgrad sogar ein bisschen über 100%. Also es reicht genau für unseren Bedarf. Wo ist es denn weniger?
Also wo wir nicht so gut sind, das ist vor allem Obst. Da liegt der Selbstversorgungsgrad nur bei 18%. Wir müssen also 82% zukaufen.
Okay, das hätte ich echt anders eingeschätzt. Und gibt es denn was, wo wir mehr produzieren, als wir brauchen?
Gibt es tatsächlich. Kartoffeln, Zucker, Fleisch und Milch. Das sind Produkte, die wir auch viel ins Ausland verkaufen.
Okay, also verstehe. Die Ernte dieses Jahr, die ist zwar knapp ausgefallen wegen der Hitze und auch wegen des fehlenden Regens, aber wir haben noch Puffer.
Plus, wir haben einen Bundeslandwirtschaftsminister, der den Bauern schon Ausgleichszahlungen in Aussicht gestellt hat.
David, jetzt geht es mir ja nicht nur darum, ob wir vielleicht zu wenig Lebensmittel haben, sondern auch darum, ich bin einfach ein Sparfuchs, werden die Lebensmittel, die wir haben, jetzt teurer. Ein Beispiel Gurken. Ich bin vor ein paar Tagen im Supermarktregal vorbeigegangen und dachte mir, huh, also das ist schon krass, wie viel teurer die geworden sind allein im letzten Jahr.
Ich kann dir sogar sagen, wie sehr. Um 20%, also rund 20% innerhalb eines Jahres. Tomaten sogar rund 30%. Aber da dürfen wir echt nicht die Macht der Verbraucher unterschätzen. Die sind nach dem krassen Anstieg der Inflation in den vergangenen Jahren preissensibler geworden, schauen also stärker nach günstigeren Produkten oder warten auf Angebote, sind also immer weniger bereit, weitere große Preissprünge zu akzeptieren. Und das setzt nicht nur den Handel, sondern auch die Erzeuger unter Druck. Der Spielraum also für weitere Preissteigerungen, der ist kleiner geworden.
Okay, also Getreide ist knapp, aber es geht noch. Mit Obst und Gemüse wird es langsam aber sicher zum Problem. Kann man das so sagen?
Ja. Und das Problem, das hat sogar einen Namen. Wasser.
Ist ja auch irgendwie logisch. Wenn nur unregelmäßig Wasser vom Himmel kommt, muss Wasser für die Landwirte ja aus dem Schlauch kommen. Aber auch das wird natürlich immer knapper.
Genau, es wird knapper, das ist das eine. Es wird aber auch immer teurer. In 14 von 16 Bundesländern gibt es inzwischen den Wassercent, also eine Gebühr für große Verbräuche. Deshalb sagen ganz viele, auch viele aus der Forschung, wir brauchen ganz dringend mehr moderne Bewässerungssysteme. Also zum Beispiel diese riesigen Sprenger, die man so auf den Feldern sieht, die sollten wir eigentlich ersetzen durch Tröpfchenbewässerung. Damit verdunstet nicht so viel Wasser und die Ernten sind leichter zu kalkulieren. Aber so eine Umstellung ist vielen Landwirten in genau dieser aktuellen Lage halt einfach zu teuer.
Gut, aber ohne Wasser geht's ja nicht. Also das sehen wir ja bei den Ländern, aus denen wir auch Obst und Gemüse beziehen. Und der Blick zu denen ist ja auch irgendwie ein Blick in unsere Zukunft. Also ich weiß gar nicht, ob ich die sehen will, David.
Ja, ich habe da tatsächlich ein paar erschreckende Zahlen dabei. In Italien hat die Hitze schon krasse Verluste verursacht. Schätzungen gehen von 1,5 Milliarden Euro aus. In Spanien werden bei der Getreideernte 30% weniger erwartet als letztes Jahr. Und in Frankreich wird im Vergleich zu letztem Jahr vermutlich einfach nur die Hälfte der Obst- und Gemüsemenge geerntet. Auf jeden Apfel, jede Tomate, jede Zucchini kommt eine, die kaputt gegangen oder gar nicht erst gewachsen ist.
Wow, also wenn das Problem und die Lösung der Zukunft Wasser heißt, könnte man dann jetzt nicht eine Masse Geld in die Hand nehmen und die Landwirte beim Umbau unterstützen?
Das könnte man. Man könnte sie noch mehr unterstützen, aber der Agrarsektor ist bereits einer der am stärksten subventionierten Wirtschaftszweige überhaupt. Ein Viertel des gesamten EU-Haushalts geht in die Förderung unserer Nahrungsmittelherstellung. Ein Programm davon, also nur mal so als Beispiel, das heißt GAP und fokussiert sich auf klimaresiliente Landwirtschaft. GAP verspricht allein den deutschen Landwirten 5 Milliarden Euro pro Jahr. Mein Gefühl ist also, und ich fürchte so ein bisschen, eigentlich ist das Geld sogar da, aber an der Verteilung hapert's.
Okay, David, also lass mich mal kurz zusammenfassen. Wir haben in Zukunft nicht nur mehr Hitze, sondern auch die Frage nach dem Wasser wird eine immer größere Rolle spielen. Deshalb müssen deutsche Bauern so schnell wie möglich ihr Wassermanagement modernisieren. Dafür gibt es zwar Fördergelder, aber dieser Wandel, der geht langsamer voran als der Klimawandel.
Ja, genau.
Müssten wir dann nicht so schnell wie möglich mehr Lebensmittel anbauen, die besser mit der Hitze klarkommen, also die vielleicht auch mit weniger Wasser auskommen?
Ja, das und was dieser Sommer auch gezeigt hat, wir müssen jetzt handeln. Deshalb haben wir heute jemanden in Plus-Minus-Podcast eingeladen, der an genau solchen Lösungsansätzen forscht.
Also jemand, der uns die Frage beantwortet, was müssen Landwirte und Politik jetzt tun, damit unsere Lebensmittelversorgung auch morgen sicher ist.
Genau. Martin Keim ist Agrarwissenschaftler und Professor für Agrarökonomie. Er leitet das Zentrum für Entwicklungsforschung an der Uni Bonn und hat sich sehr viel mit dieser Frage beschäftigt. Hallo Herr Keim.
Hallo, ich grüße Sie.
Wenn klimaresiliente Landwirtschaft jetzt keine Zukunftsmusik mehr ist, wenn das endlich angepackt wird, was packen wir dann in Zukunft in unseren Einkaufskorb?
Naja, ich meine, was wir in unseren Einkaufskorb packen, ist ja nicht nur das, was wir hier anbauen, sondern auch das, was wir aus unterschiedlichen Teilen der Welt importieren. Aber die Frage ist natürlich zunächst mal, was bauen wir hier an? Und da sind wir ja momentan in der Landwirtschaft, da geht es um Weizen, da geht es um Mais, um Zuckerrüben, um Raps, ein relativ eingeschränktes, Gerste auch noch, aber relativ eingeschränktes, eine Gruppe von Kulturarten, und wir werden schon vielfältiger einmal, um Risiko zu minimieren, denn unterschiedliche Pflanzen haben unterschiedliche Wasserbedarfe und man macht nicht alle Eier in einen Korb, sondern versucht zu diversifizieren. Zum anderen aber, na klar, auch Kulturarten mit ins Portfolio nehmen, die besser mit weniger Wasser auskommen. Und da gibt es einiges, was hier bisher nicht so doll angebaut wird. Denken wir an Linsen, denken wir an Kichererbsen, die mehr so im mediterranen Raum oder in subtropischen Gebieten gut wachsen, könnte bei uns und sollte bei uns durchaus auch eine größere Rolle schrittweise spielen.
Jetzt haben wir gelernt, für Obst und Gemüse, aber auch vor allem für Fleisch- und Milchprodukte brauchen wir super viel Wasser. Welche Innovationen gibt es denn, um uns bei Fleisch und Milch unabhängiger vom Klima zu machen? Mit weniger Wasser auszukommen vielleicht?
Naja, ich glaube, vor dem Hintergrund von Klimadiskussion ist eines vor allen Dingen wichtig, nämlich insgesamt weniger Fleisch und weniger Milch. Denn Fleisch und Milch, also tierische Produkte, sind natürlich mit ein Treiber für den Klimawandel. Und das heißt nicht, dass wir komplett darauf verzichten müssen, aber sicherlich nicht in den Mengen, wie wir es heute konsumieren in Deutschland und Westeuropa.
Wenn wir sagen, konsumiert künftig weniger Fleisch, könnte man gleichzeitig aber auch sagen, konsumiert vielleicht Ersatzprodukte. Also ich habe in einem Gastbeitrag von Ihnen gelesen, dass Sie sich auch künstlich hergestelltes Fleisch vorstellen könnten, in Bioreaktoren zum Beispiel, also gezüchtet, nehme ich an.
Ja, das ist vorstellbar und Forschung geht ja in die Richtung und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das zukünftig eine größere Rolle spielt. Aber wir sollten nicht den Fehler machen, jetzt einfach darauf zu setzen, dass wir zukünftig die gleichen Mengen an Fleisch, die wir heute konsumieren, zukünftig als künstliches Fleisch konsumieren. Also auch tatsächliche Veränderungen in unseren Speiseplänen werden nötig sein. Und ich hatte eben schon angesprochen, Linsen, Kichererbsen, also diese Arten von Hülsenfrüchten, die liefern ja sehr viel pflanzliches Protein, abgesehen davon, dass sie trockentoleranter sind. Und genau auf dieses pflanzliche Protein sollten wir stärker setzen, wenn wir tierisches Protein in unseren Speiseplänen schrittweise reduzieren.
Wir haben in dieser Folge schon festgestellt, dass kurzfristig wir uns um die Versorgung und Preise im Supermarkt keine Sorgen machen müssen, mittel- und langfristig aber schon. Was sagen Sie, was müssten wir jetzt tun, damit wir auch noch morgen gut versorgt sind im Supermarkt mit bezahlbaren Lebensmitteln?
Ja, also es gibt unterschiedliche Dinge. Eins hatten wir angesprochen, da geht es um mehr Vielfalt und auch andere Kulturarten. Und das ist natürlich dann auch etwas, was sich im Konsum widerspiegeln muss. Es gibt einen zweiten Aspekt, das ist der Aspekt Technologie. Also Technologie kann natürlich auch einen Beitrag leisten, die Landwirtschaft klimaresilienter zu machen. Dadurch, dass wir zum Beispiel Sorten auch mit gentechnischen Verfahren entwickeln, die besser mit Wasserstress oder besser mit Hitze Stress oder auch besser mit anderen Wetterextremen klarkommen. Wir können digitale Technologien vorantreiben, um auch mit Hilfe neuer Sensorik besser festzustellen, wo sind denn eigentlich auf einem Feld die spezifischen trockenen Teile, wo vielleicht Bewässerung nötig wird, wo sind welche Krankheiten und Nährstoffdefizite, um sie gezielter zu behandeln, anstatt das ganze Feld immer einheitlich mit so und so viel Dünger oder Pflanzenschutz zu behandeln. Also Technologien werden wir weiter vorantreiben. Zum Dritten, und das finde ich auch wichtig, macht aber die jetzige Situation ja auch deutlich, wie wichtig auch eine Einbindung in den Handel ist. Also der Handel mit Agrarprodukten und Lebensmitteln. Denn wenn in einer Region eine Missernte auftritt, kann das ja nur dann ausgeglichen werden, wenn wir handeln mit anderen Regionen, wo vielleicht zum gleichen Zeitpunkt keine Missernte aufgetreten ist. Wenn Sie mich vielleicht den einen Satz noch hinzufügen lassen, also ich forsche ja viel zu den Fragen auch von Hunger und Unterernährung in ärmeren Teilen der Welt. Und da mache ich mir schon extrem Sorgen, denn die Preise werden steigen, wenn es knapper wird. Bei uns bedeutet das ein bisschen mehr ausgeben für Lebensmittel, aber anderswo bedeutet das tatsächlich mehr Unterernährung, weil die Leute sich das dann nicht mehr leisten können. Und wo ich glaube, wo wir insgesamt hin müssen, ist weg von einer romantischen Vorstellung, dass wir Landwirtschaft ohne moderne Technologien betreiben können. Also der Wunsch, romantisierend irgendwie die Zeit zurückzudrehen in eine Zeit, als die Landwirtschaft vielleicht noch eher dem entsprach, was wir in den Bilderbüchern sehen, das wird nicht funktionieren, denn wir haben einfach weltweit eine wachsende Nachfrage weiterhin und die Boden und Wasser sind begrenzt. Klimawandel, darüber sprechen wir. Also wir werden schon auch Wissenschaft und technische Lösungen mit an Bord nehmen müssen, zusätzlich zu Verhaltensänderungen, um hier faire Wege und Möglichkeiten nicht nur für uns, sondern für alle Menschen inklusive der armen Länder und Regionen zu erreichen.
Das Expertenfazit.
Wir fragen unsere Expertinnen und Experten am Ende des Interviews immer nach ihrem ganz persönlichen Plus oder Minus zum Thema. Herr Keim, wenn wir über das Thema Hitze, Dürre, Lebensmittel sprechen, stehen wir in Deutschland da eher auf der Plus- oder auf der Minusseite?
Also so gefragt, eher auf der Minusseite. Also wir tun deutlich nicht genug, und zwar nicht genug, sowohl im Hinblick, als dass wir unsere eigenen Klimaschutzziele deutlich verfehlen, aber auch in Bezug auf Anpassung an den Klimawandel tun wir nicht genug. Also deswegen ein klares Minus. Und ich sehe jetzt im Moment in der Politik auch wenig Anzeichen, dass sich das deutlich ändert. Aber ein Plus vielleicht insofern, als dass ich grundsätzlich optimistisch bin und weiß, dass unsere Spezies Mensch auch irgendwo clever ist und wir die Möglichkeiten haben, wenn wir offen sind für Veränderungen, das Ganze auch wieder in ordentliche und nachhaltige Bahnen zu lenken.
Herr Keim, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.
Tja, Julia, was sagst du? Was ist dein Plus der Woche?
Also eigentlich so zwei Sachen. Eine Sache, die Herr Keim jetzt gerade auch erwähnt hat. Was man wirklich sagen muss, wir in Deutschland haben auf jeden Fall ein krasses Privileg. Also was landwirtschaftliche Flächen angeht, was auch unseren verhältnismäßigen Reichtum angeht. Also wir können uns in Zeiten von solchen Hitzewellen echt noch glücklich schätzen. Und dann habe ich auch ein bisschen Hoffnung tatsächlich, weil es gibt ja Lösungsvorschläge. Also wir können jetzt noch was ändern. Und wie ist mit dir, David? Also Plus oder Minus?
Ja, also dein Plus sehe ich auch. Es bleibt noch etwas Zeit, um jetzt hinzuschauen, bevor wir am Ende noch viel höhere Rechnungen zahlen. Und ich bin auch, wie Herr Keim, grundsätzlich Optimist und glaube immer, also wir schaffen das irgendwie, in so die Spezies Mensch, ne? Die ist erfinderisch und die krempelt sich im Zweifel dann doch die Ärmel hoch. Aber mein Minus ist gleichzeitig trotzdem der Faktor Zeit. Uns bleibt einfach so wenig davon. Und deshalb Landwirte, Politik und wir selbst müssen halt jetzt handeln.
Also das heißt, wenn wir jetzt zurückkommen zu unserer Wirtschaftsfrage der Woche. Wie sehr gefährdet die Hitze unsere Lebensmittel? Und was bedeutet das für Preise und Versorgung in den nächsten Jahren? Wie lautet unser Fazit?
Also ich würde sagen, kurzfristig keine große Gefahr. Es ist nicht lebensbedrohlich und auch keine extreme Verteuerung. Aber langfristig können oder werden die Preise nochmal enorm anziehen, eben weil die Versorgung immer lückenhafter wird. Gleichzeitig steht ganz vieles von dem, was Herr Keim uns gerade beschrieben hat, theoretisch schon in den Startlöchern. Wenn da Realität draus wird, dann kann sich das natürlich auch auf die Preise auswirken und es muss vielleicht nicht alles teurer werden.
Das könnt ihr mitnehmen.
Und natürlich haben wir auch diese Woche wieder etwas dabei, das euch in Bezug auf die Hitze und auch unsere Lebensmittel im Alltag weiterhilft. David, schieß los!
Also, als erstes, ganz konkret, auch wenn ihr das vermutlich schon 100-mal gehört habt, wir sollten wirklich, wann immer es geht, saisonal einkaufen. Das ist nämlich immer noch am billigsten. Und esst, wo es geht, weniger Fleisch und Milch. Wir haben das ja vorher mal so angerissen, aber es ist wirklich so. So eine Kuh verbraucht wahnsinnig viel Wasser, nicht nur damit sie leben und Milch geben kann, sondern auch dann, wenn sie zu Fleisch verarbeitet wird. Fast 8000 Liter Wasser werden laut dem Albert-Schweitzer-Institut je Kilogramm Rindfleisch verbraucht. Aber eine andere Zahl fand ich noch krasser. Wer sich vegetarisch ernährt, verbraucht pro Tag rund 90 Liter blaues Wasser weniger. Also von dem Wasser, das wir auch für Bewässerung einsetzen. Das heißt, weniger Fleisch ist nicht nur ein Öko-Veggie-Thema, sondern auch ein Thema, wenn wir über zukünftige Preise im Supermarkt sprechen.
Weniger Fleisch und Milch essen, das ist ja das eine. Wenn ich noch mehr bewirken will, dann denke ich mir doch an der Börse. Also mich interessiert so ein bisschen, wo kann ich Geld anlegen, damit es einen positiven Effekt hat?
Das darf und kann ich dir jetzt nicht so konkret, also ich kann dir keine konkrete Anlageempfehlung geben, aber ich sag mal so, Obst- und Gemüseanbau, das wird künftig viel öfter in Gewächshäusern und mit modernen Bewässerungssystemen funktionieren. Und ich wage mal die Prognose, alles, was auf Kreislaufgedanken basiert, das hat auch Zukunft.
Habt ihr vielleicht auch noch Tipps für uns? Also zum Beispiel, wie ihr euer Geld in diesen Hitzezeiten investiert für einen positiven Effekt oder baut ihr euer Obst und Gemüse vielleicht selbst an? Schreibt uns doch gerne an plus-podcast@ard.de.
Der Community-Radar.
In der letzten Folge ging es bei uns um das Thema Rente mit 63 und was es uns kostet, wenn wir sie nicht abschaffen. Und es gab sehr viele Reaktionen auf das Thema. Es treibt enorm viele Menschen um.
Ja, oh ja. Allein das Stichwort Rente mit 63 scheint bei vielen von euch den Puls nach oben zu treiben. Und das hatten wir auch schon geahnt, ehrlich gesagt, weil das Stichwort 63 schon irreführend und eigentlich auch falsch ist. Das haben wir in der Folge auch kurz erklärt. Das reale Eintrittsalter für diese abschlagsfreie Frührente, das ist längst gestiegen. Und deshalb haben wir euch ja auch gefragt, was denn der bessere Name wäre für diese frühe Rente.
Und in Kommentaren im Netz kam der schöne Vorschlag minus zwei Rente. Weil zwei Jahre früher. Oder Angelika hat uns geschrieben, nennt doch die Rente mit 63 endlich ehrlich Rente mit 65, denn das ist sie doch praktisch schon.
Dann haben einige von euch die sogenannten versicherungsfremden Leistungen kritisiert. Da sieht man mal, wie tief ihr in das Thema eintaucht. Und super, dass ihr uns dann auch nochmal schreibt. Denn sehr viel Kritik habt ihr daran, dass sich der Staat aus der Rentenkasse bediene und Dinge finanziert, die mit der klassischen Rente bzw. den Rentenbeiträgen, die wir eingezahlt haben, eigentlich nichts zu tun haben, sondern sozialpolitische Zwecke erfüllen. Also das ist die Kritik, die da im Raum steht.
Und da wird es jetzt kurz deep, aber es ist wirklich spannend. Grundsätzlich gibt es ja den Zuschuss des Bundes. Der soll die versicherungsfremden Leistungen abdecken. Aber was genau sind denn versicherungsfremde Leistungen? Also was fällt da drunter? Die Mütterrente zum Beispiel und was auch nicht? Und genau das ist Teil der Debatte zwischen Bundesrechnungshof und der Rentenversicherung.
Fakt ist, die Mütterrente ist mit dem Bundeszuschuss abgedeckt und auch die abschlagsfreie Rente, um die es bei uns ging. Was nach Ansicht der Rentenversicherung nicht abgedeckt ist, ist zum Beispiel der Angleich der Ostrenten an das Westniveau. Klar aber ist, je mehr Sozialleistungen über die Rentenversicherung bedient werden, desto mehr muss der Bund zuschießen, müssen also alle Steuerzahler bezahlen.
Es ist eine komplexe Thematik. Wer sich dafür noch mal genauer interessiert, dem empfehlen wir, die Folge von vergangener Woche nachzuhören. Und da in den Shownotes gibt's auch noch mal nähere Infos.
Danke für eure vielen Fragen, Meinungen, Anregungen. Wir freuen uns wirklich sehr auf euer Feedback zu dieser Folge.
Das war der Plus-Minus-Podcast. Wir haben das eine Thema, das morgen euren Alltag verändert.
Für die Recherche und Redaktion sagen wir Danke an Hanna Heim und Sina Rosenkranz. In der Technik Bajo Baumann.
Und wir haben natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch, den Podcast Alles in Butter. Caroline Kurz und Uwe Schulz sprechen jede Woche über gutes Essen, besondere Getränke und die Menschen dahinter.
Sie treffen Spitzenköchinnen, Baristas, Produzentinnen, entdecken kulinarische Trends, regionale Spezialitäten und Küchen aus aller Welt. Dazu gibt es überraschende praktische Küchentipps, Genusswiesen und jede Menge Inspiration zum Nachkochen und Ausprobieren.
Alles in Butter, jeden Donnerstag in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss!
Bis zum nächsten Mal!